Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Mit dem Wochenspruch aus Lukas 13, Vers 29 begrüße ich Sie alle recht herzlich zum heutigen Gottesdienst. Begrüßen möchte ich auch alle diejenigen, die den Gottesdienst später zu Hause hören werden. Folgendes ist noch bekannt zu geben. Am kommenden Dienstag ist um 17 Uhr Konfirmandenunterricht per Videokonferenz. Ihr wisst das, beziehungsweise sagt dann den anderen, die nicht da sind, noch Bescheid. Und am kommenden Sonntag ist wieder um 11 Uhr Gottesdienst. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag für die eigene Gemeinde betrug 45,88 Euro. Allen sei dafür herzlich gedankt. Die Kollekte von heute ist für die Frankfurter Bibelgesellschaft bestimmt. Dazu möchte ich noch kurz was lesen. Im Bibelhaus werden Überlieferung, Lebenswelt und aktuelle Bedeutung der Bibel für Erwachsene wie für Kinder spannend und anschaulich verdeutlicht. Kinder und Jugendliche aus Kirchengemeinden und Schulen besuchen das Erlebnismuseum besonders gerne. Ihnen bietet sich ein altersgerechter Zugang zur biblischen Welt. Diese Arbeit soll nachhaltig ausgebaut werden. Dann hören wir nun das erste Lied, 293, die ersten beiden Strophen.
Thank you. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns den Psalm 67 miteinander sprechen. Das ist die Nummer 730. Da wir heute eine überschaubare Gruppe sind und genügend Jugendliche, würde ich euch bitten, dass ihr den Beginn macht, euch Jugendlichen, und wir übrigen Älteren lesen dann immer die eingerückten Verse. Jetzt müsst ihr euch trauen, loszulegen. Ich fange mal mit euch an. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse uns sein Antlitz leuchten. Es danken dir, Gott, die Völker. Es danken dir alle Völker. Es danken dir, Gott, die Völker. Es danken dir alle Völker. Es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Kommt, lasst uns anbeten. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir bekennen und beten. Himmlischer Vater, wir haben die Worte des Psalms gebetet, aber unsere Herzen sind nicht restlos von dieser Wahrheit überzeugt. Wir grenzen uns von anderen Menschen ab, obwohl du sie genauso in deinem Heilsplan hast. Wir verschließen uns vor dir, weil wir uns deine Größe nicht vorstellen können. Herr, erbarme dich. Erbarme dich, Christe, erbarme dich, Herr, erbarm dich über uns. So sagt Jesus, von Osten und Westen, von Norden und Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Es gibt Letzte, die werden Erste sein, und Erste, die werden Letzte sein. Lasst uns Gott ehren. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Heiliger, ewiger Gott, deine Gnade gilt allen Menschen. Du gibst alles für uns. Hilf uns, dass wir deiner Güte vertrauen, auch wenn wir mal nichts davon sehen. Amen. Jetzt hören wir die Schriftlesung.
Ich lese aus Matthäus 8, die Verse 5 bis 13, aus Hoffnung für alle. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein Hauptmann des römischen Heeres zu ihm und bat ihn um Hilfe. Herr, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und leidet entsetzlich. Jesus antwortete, ich will mitkommen und ihn heilen. Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr. Er sagte zu den Menschen, die ihm gefolgt waren, eins ist sicher, unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit so einem festen Glauben begegnet. Und ich sage euch, viele Menschen aus aller Welt werden kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmel das Freudenfest feiern. Aber die ursprünglich für Gottes Reich bestimmt waren, werden die tiefste Finsternis hinausgestoßen, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geh wieder nach Hause, was du geglaubt hast, soll nun geschehen. Zur selben Zeit wurde der Diener gesund. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Lasst uns auf diese erstaunliche Glaubensgeschichte, über die Jesus selber gestaunt hat, antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als Mensch mit einer Gottesbeziehung komme ich genauso in schwierige Lebenssituationen wie jeder andere Mensch auch. Der Unterschied ist, dass ich andere Fragen stelle. Siehst du mich, Gott, will ich wissen? Warum handelst du nicht? Warum hilfst du mir nicht? Bist du gegen mich, Gott? Im Buch Ruth, im Alten Testament, geht es genau um diese Fragen und um Gottes Antwort. Das Buch Ruth erzählt uns vom Glauben aus der Sicht der kleinen Leute, so wie wir sie sind. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Ich möchte uns immer abschnittsweise aus dem ersten Kapitel dieses Buches vorlesen, sonst wäre das eine jetzt ganz lange Predigtlesung. Und so können wir immer einem kleinen Abschnitt folgen und dann etwas darüber nachdenken. So beginnt das. Zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten, verließ ein Mann aus Bethlehem in Juda das Land, weil eine Hungersnot ausgebrochen war. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen zog er ins Land Moab, um sich dort als Fremder niederzulassen. Der Name des Mannes war Elimelech und seine Frau hieß Noomi. Ihre beiden Söhne hießen Machlon und Kiljon. Sie gehörten zur Sippe Ephrat aus Bethlehem im Land Juda. Als sie das Gebiet von Moab erreichten, blieben sie dort. Von Gott geliebte Gemeinde, die Zeit der Richter in Israel war eine sehr schwierige Zeit, eine Zeit mit sehr vielen Kriegen. Das Volk Israel ist häufig von Nachbarvölkern oder auch von Räuberbanden überfallen worden und ausgeraubt worden oder in Kriege verwickelt. Es ist eine sehr unsichere Zeit und hat immer wieder zur Verelendung und zur Hoffnungslosigkeit geführt. Das Buch Richter, das darüber berichtet, schließt mit den Worten: Israel hatte keinen König, jeder tat, was er für richtig hielt. Das klingt alarmierend. Allgemein anerkannte Werte, an denen man sich orientieren könnte, scheinen verloren gegangen zu sein. Jeder machte in erster Linie sein eigenes Ding. Mir kommt diese Beschreibung der gesellschaftlichen Situation ziemlich vertraut vor. Es sieht düster aus im Land Juda. Aber Gott plant Heil. Während die Menschen kaum mehr an Gott denken, denkt Gott umso mehr an die Menschen. Während die Menschen Unheil erleben und dazu selbst beitragen, plant Gott unser und ihr Heil. Gott plant mit völlig einfachen Leuten. Er ist am Wirken an dem Ort, wo einmal sein Sohn geboren werden soll, in Bethlehem. Das Buch Ruth will gleich am Anfang die Aufmerksamkeit seiner Leserinnen und Leser in dem Land, in dem es nämlich keinen König gibt und jeder das tut, was er für richtig hält, lernen wir nun einen Mann mit Namen Elimelech kennen. Und dieser Name bedeutet: Mein Gott ist König. Und mit seiner Geschichte bereitet Gott das Leben des Königs David vor. Jenes Königs David, der dann Vorfahre des Königs aller Könige, der Vorfahre Jesu wurde. Bei einer Hungersnot kommt also die ganze Sache ins Rollen. Niemand konnte das ahnen. Die Ursache der Hungersnot kennen wir nicht. Ist der Früh- und oder der Spätregen ausgeblieben? Gab es Unwetter, ein Hagelschlag? Oder sind Feinde gekommen und haben die Ernte einfach angezündet? Elimelech jedenfalls kehrt mit Frau und Söhnen der Heimat den Rücken. Sie ziehen nach Osten in die Fremde. Das Land Moab lag da, wo heute Jordanien auf der Landkarte ist. Die Israeliten hatten schlechte Erfahrungen mit den Leuten aus Moab gemacht. Da gibt's eine Reihe Geschichten im Alten Testament drüber. Eines Tages starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Frau hieß Ruth. So lebten sie etwa 10 Jahre dort. Dann starben Machlon und Kiljon. Noomi blieb allein zurück, ohne ihren Mann und ihre Söhne. Ein jüdischer Mensch, der die Geschichte von Elimelech liest, wird sagen, der geht nach Moab? Klar, stirbt er da. Die Söhne heiraten heidnische Frauen. Es ist nicht verwunderlich, dass auch sie sterben müssen. Nicht viel anderes wird Noomi gedacht haben. Sie hat sich als verflucht empfunden. Erst stirbt der Mann und dann auch noch beide Söhne. Eine schlimmere Katastrophe konnte ihr gar nicht passieren. Es gab keine Witwenrente zur damaligen Zeit. Die Söhne waren die Versorger. Und beide zu verlieren, verdammt Noomi zum Betteln. Sie ist aber auch noch Ausländerin. Geh doch dahin, wo du herkommst. Noomi wird das mehr als einmal gehört haben. Aber noch etwas hört Noomi zu dem Zeitpunkt, nämlich, dass die Gnade Gottes in ihrer Heimat wieder erfahren wird. Und sie macht sich daraufhin verzweifelt auf den Heimweg, um wenigstens, wie sie sagt, zu Hause zu sterben. Eines Tages hörte Noomi im Land Moab, dass der Herr sich seinem Volk wieder gnädig zugewandt und ihm Nahrung geschenkt hatte. Darum beschloss Noomi und ihre Schwiegertöchter, von Moab wegzugehen und in Noomis Heimat zurückzukehren. Zusammen mit Orpa und Ruth verließ Noomi den Ort, an dem sie gelebt hatte, und sie machte sich auf den Weg, um nach Juda zurückzukehren. Unterwegs sagte Noomi jedoch zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht lieber nach Hause zu euren Müttern. Der Herr vergelte euch eure Liebe, die ihr euren verstorbenen Männern, meinen Söhnen und auch mir, eurer Schwiegermutter, entgegengebracht habt. Er schenke jeder von euch ein neues, ruhiges Zuhause in einer zweiten Ehe. Dann küsste sie sie zum Abschied und alle drei weinten laut. Nein, erwiderten Orpa und Ruth, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Noomi entgegnete, kehrt lieber um, meine Töchter, warum solltet ihr mit mir gehen? Kann ich denn noch weitere Söhne gebären, die euch heiraten könnten, wenn sie irgendwann groß genug sind? Nein, meine Töchter, kehrt um, denn ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn ich sagen würde, ich habe noch Hoffnung, ja selbst wenn ich heute Nacht noch mit einem Mann mich verbinden würde und Söhne bekäme, was würde das nützen? Würdet ihr warten, bis die erwachsen sind? Würdet ihr euch so lange einschließen und auf jede andere Ehe verzichten? Geht nicht mit mir, meine Töchter. Mein bitteres Leid ist noch schwerer für mich als für euch, denn der Herr selbst hat es über mich gebracht. Hier gibt uns Noomi einen Blick in ihre Verzweiflung. Sie hat ihren Glauben an den lebendigen Gott Israels nicht aufgegeben, aber sie hat sich aufgegeben. Für sie ist klar und erwiesen, dass Gott gegen sie ist. Die Schicksalsschläge ihres Lebens beweisen das für sie. Wir kennen ja den Ausgang, die Geschichte. Er ist ganz und gar nicht so, wie Naomi gerade jetzt denkt. Gott verfolgt seinen Heilsplan. Naomi wird Urgroßmutter des Königs David werden. Sie wird nicht im Elend untergehen, wie sie vermutet, aber das sieht sie nicht. Und so erklärt sie ihren Schwiegertöchtern wortreich, weshalb sie gar keine Zukunft mehr hat. Und sie rät ihnen auch ernsthaft, sich von ihr zu lösen. Ich bin eine Verfluchte, sagt sie. Warte doch erst mal ab, möchte man ihr über die Jahrtausende zurufen, aber das hört sie natürlich nicht. Wie ist es mit uns? Machen wir es anders als Naomi? Sind wir in unserer Verzweiflung irgendwie anders? Denken wir nicht auch, dass von Gott keine Hilfe mehr zu erwarten ist, wenn wir in richtig aussichtsloser Lage stecken? Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass im Alten Testament uns diese Geschichte mit dem menschlichen Urteil, das ist mein Ende, immer wieder begegnet? Was denken Sie, hat Josef gedacht, als seine Brüder ihn an die Karawanenleute verkauften und er sich wenig später in Ägypten auf dem Sklavenmarkt wiederfand? Das ist mein Ende. Was denken Sie, hat Mose gedacht, als er den Mord begangen hatte und aus Ägypten floh? Als er den Königspalast verlassen und den Status eines Prinz von Ägypten für immer hinter sich lassen musste? Das ist mein Ende. Und was, glauben Sie, hat Noah gedacht, als er mit der Arche auf der gigantischen Sintflut inmitten von Tsunamis und Orkanen wie in einer Nussschale hin und her geworfen wurde? Das ist mein Ende. Aber Gott sagt, du kannst mit mir durch die Dunkelheit gehen. In deinen bittersten Stunden bin ich da. Meine Gnade umschließt dich auch in deiner tiefsten Verzweiflung. Wir sehen die Verheißung Gottes. Die Frau in ihrer Verzweiflung hat keine Ahnung davon. Gott handelt und lebt mit uns in unserem Alltag. Keine Katastrophe und auch keine unserer falschen Entscheidungen bringt Gott von seinem Plan ab, zu retten. Insgeheim denken wir immer, Gott kann nur da sein, wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, meinen wir, er sei nicht da oder sogar gegen uns. Doch Gott ist größer. Gott ist viel größer, als wir ihn denken. Wenn Gott Gutes tut, fragt eigentlich niemand, wieso lässt du es denn regnen und die Ernte auf den Feldern wachsen? Wieso gibst du Menschen Wohlstand, die gar nicht nach dir fragen? Ganz anders, wenn uns schwere Schicksalsschläge treffen, dann steckt für uns immer Gott dahinter. Aber Gott plant kein Unheil. Gottes Planen gilt dem Heil seiner Menschen. Spät in seinem Leben, das ihn von der finsteren Verzweiflung als Sklave im Gefängnis zu außerordentlichen Vollmachten als Sonderbeauftragter des Großkönigs im mächtigsten Reich seiner Zeit geführt hat. Erkennt Josef? Ihr, meine Brüder, ihr wolltet mir Böses antun. Aber Gott wollte mir und unserem Volk Gutes antun. Doch zurück zu Naomi und ihren Schwiegertöchtern. Da brachen sie noch einmal in lautes Weinen aus und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth jedoch bestand darauf, bei Naomi zu bleiben. Sieh doch, sagte Naomi zu ihr, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen, und du solltest ebenfalls umkehren und ihr folgen. Aber Ruth antwortete, verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du lebst, da möchte auch ich leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Als Naomi sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, bedrängte sie sie nicht weiter. Wir sind berührt von diesem tiefen Glauben der Ruth. Mag sein, dass im ganzen Israel der damaligen Zeit nur wenige Menschen so stark auf Gott vertrauten, wie Ruth das tat. Die Ausländerin Ruth glaubt fest und legt sich auf Gott und dessen Volk fest. Sie will lieber sterben, als den Göttern und Sitten ihrer eigenen Landsleute aufs Neue zu folgen. Gott hat sie schon in seinen Heilsplan eingebaut. Aus ihrem Schoß kommt der Großvater von König David. Sie gehört zum Stammbaum Jesu. Das kann man im Matthäusevangelium nachlesen. Da taucht ihr Name auf. Das alles weiß sie aber gar nicht. Aber wir wissen es. So dürfen wir vertrauen, dass unsere Schicksalsschläge Gott genauso wenig verborgen sind und dass er daraus einen wunderbaren Heils- und Lebensplan machen kann. Die beiden setzten ihre Reise fort. Als sie nach Bethlehem kamen, verursachte ihre Ankunft große Aufregung im Ort. »Ist das wirklich Naomi?« fragten die Frauen. »Nennt mich nicht mehr Naomi«, erwiderte diese, »nennt mich Mara.« Naomi heißt übersetzt angenehm. Mara heißt übersetzt bitter. Denn, so erklärt Naomi, der Allmächtige hat mir das Leben bitter gemacht. Reich und wohlhabend bin ich ausgewandert und mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkehren. Warum solltet ihr mich Naomi nennen, wenn der Herr mir so viel Leid zugemutet und der Allmächtige solches Unglück über mich gebracht hat? So kehrte Naomi aus Moab zurück, begleitet von ihrer Schwiegertochter Ruth, der jungen Moabiterin. Als sie in Bethlehem eintrafen, so endet das erste Kapitel, begann gerade die Gerstenernte. Noch einmal, es ist Naomi, die die fatale Schlussfolgerung zieht, dass Gott gegen sie sei. In der Geschichte wird solche Äußerung nie von Gottes Seite gemacht. Noomi ist voller Bitterkeit, als sie ins heimatliche Dorf zurückkommt. Und man kann sich denken, dass das Gerede groß ist. Ich glaube, das könnt ihr hier in Medenbach euch sogar richtig gut vorstellen. Ach, hast du schon gehört? Die Noomi ist zurück. Ach, wirklich? Na, die sieht aber ganz schön runtergekommen aus, findest du nicht auch? Tja, wie eine dahergelaufene halt. Ich bin sicher, es hat hässliche Bemerkungen in Bethlehem gegeben. Und Noomi versinkt in Selbstmitleid und bezeugt, Gott der Allmächtige hat alles zerstört. Doch es war tatsächlich Gottes Gnade, die ihr eine Schwiegertochter beschert hat, die sich aufopferungsvoll und fleißig, ganz bescheiden an die Seite von Noomi stellt. Und es bleibt nicht so hässlich wie am Ende dieses ersten Kapitels. Zum Schluss wird man im Dorf staunen und sich mit Noomi freuen über ihren Enkelsohn, der auf ihren Knien schaukelt. Es ist eine wirklich lesenswerte Geschichte. Es sind 4 Kapitel, also nichts dramatisch, viel zu Lesendes. Relativ weit vorne in der Bibel, gleich nach dem Buch Richter, lohnt sich unbedingt, die heute Nachmittag nochmal zu lesen. Und zu bedenken, das Elend, das mich vielleicht heute gerade trifft, ändert nichts an dem guten Planen Gottes. Ich sehe diesen Plan oft nicht. Aber ich kann ihn aufzeigen im Blick auf Jesus, der mit seinem Tod meinen Tod überwunden hat und der mir Leben in Fülle verheißt. Das will ich niemals aus den Augen lassen, in meiner größten Verzweiflung nicht. Amen.
Thank you.
Lasst uns beten. Heiliger Gott, ich möchte dich bitten für Menschen hier in Medenbach, vielleicht sogar hier in der Kirche, die Verzweiflung in sich tragen und die das Gefühl haben, du seist gar nicht mehr da oder du seist sogar gegen sie. Ich möchte dich bitten, dass sie dein Heil erfahren, dass sie dir ganz neu begegnen können und hören, wie gut du bist und verstehen, dass du viel größer bist als unser Denken von dir. In deiner Größe können wir vor dich bringen das Leid der Völker. Wir denken vielleicht an die Menschen in Syrien oder an Menschen im Jemen oder an Menschen im Iran. Wir wollen dich bitten, dass du da hineinwirkst in die Not der Menschen und dass so, wie es bezeugt wird, du, Jesus, Menschen dort anrührst und ihnen hilfst und sie neue Hoffnung erfahren lässt. Wir wollen dich bitten für die christlichen Kirchen, dass sie ihren Platz an der Seite der Armen und der Verfolgten wissen und dass sie danach handeln. Wir wollen dich bitten für Menschen, die auf der Suche nach Glück und Sinn ihres Lebens sind, dass sie dich, Jesus, das Licht der Welt kennenlernen. Lasst uns einen Moment in der Stille weiterbeten mit den Anliegen, die wir ganz persönlich haben. Gott hört uns, und jetzt beten wir weiter mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.